Das ist ein Podcast über Videospiele. Mit dem Motto, spielen wie beim ersten Mal. Blind Date Gamer. Mit Boris Kretzinger und André Eimann.
Moin André.
Hey, moin Boris.
Na, möchtest du mit mir vielleicht mal ein bisschen Evolutionstheorie studieren?
Oh ja, sehr gern. Das würde ich sehr gern tun, wirklich.
Hervorragend. Da haben wir da genau das richtige Spiel zusammen ausgesucht, nämlich Evoland.
Mhm. Das Spiel eines französischen Spieleentwicklers namens Shiro Games. Von denen habe ich noch nie vorher gehört. Hast du das schon mal gehört, Shiro Games? War dir das ein Begriff?
Nee, tatsächlich nicht. Also war mir völlig neu.
Mhm. Evoland, a short story of adventure video games evolution. Das klingt schon ziemlich hochtrabend, oder?
Das ist wirklich mal a bold claim, würde ich sagen. Ja, also nicht irgendwie ein Auszug der Geschichte, sondern ja, das ist die Geschichte. Also, weiß ich nicht, ist vielleicht ein Tick dick aufgetragen.
Ja, klingt für mich auch ein bisschen so. Ich habe mich natürlich, weil ich Shiro Games auch nicht kannte, mal ein bisschen informiert und mal geschaut, was das so ist. Und das ist eine ganz interessante Sache eigentlich. Das ist ein Studio, das mich noch gar nicht so alt ist, wurden tatsächlich erst 2012 gegründet in Bordeaux in Frankreich. Ja, und Shiro Games wurde gegründet von Sebastian Vidal und Nicolas Canassé. Beide nie gehört, wobei der Letztere, also Canassé, ist wohl der leitende Entwickler von Evoland gewesen. Und ja, die haben 2012 mit 4 Mitarbeiterinnen angefangen, haben jetzt mittlerweile, 8 Jahre später, 32 Mitarbeiter schon am Start.
Das ist mal gar nicht so schlecht. Vor allem sind die Damen und Herren ja da alle so ein bisschen reingestolpert eigentlich in die Geschichte. Denn Evoland ist ja eigentlich nur so ein, naja, ein kleines Game, aber ein Game, das in so einer Game-Competition Ludum Dare gestartet ist 2012 und dann unerwartet erfolgreich war, gell?
Ja, ganz verrückte Geschichte mit den beiden Firmengründern. Und die haben halt erzählt, dass sie eigentlich ein ganz anderes Projekt irgendwie am Gange hatten. Dann aber der Nicolas Canassé an diesem Ludum Dare teilgenommen hat. Da war eben das Thema Evolution. Und es ist halt so ein Game Jam. Und wie du schon sagtest, 48 Stunden hatten sie Zeit. Und in der Zeit hat er quasi das Konzept von Evoland geboren und auch runterprogrammiert.
Genau, so in der allerersten Fassung zumindest. Ne? Das war noch ein bisschen anders als das Spiel, das wir jetzt gespielt haben oder das man auch auf Steam oder auf Switch oder wo auch immer spielen kann. Aber im Wesentlichen hat es schon so alle Merkmale gehabt.
Ja, genau, genau. Ich habe mich auf dem Blog mal umgeschaut von dem Herrn Canassé und tatsächlich habe ich den Blog-Eintrag gefunden, den er geschrieben hat, vermutlich irgendwie in der Nacht oder am nächsten Morgen, nachdem das Spiel dort gepublished wurde oder verfügbar gemacht wurde. Und da sieht man auch einen ersten Screenshot von Evoland. Und das ist zuckersüß. Das muss ich irgendwie auch nochmal hier in die Shownotes schreiben oder so, den Link. Das ist quasi die Urform von Evoland und das ist da schon wirklich sehr liebevoll.
Ja, ist ja auch generell irgendwie ein recht sweetes Spiel mit sehr süßer Optik. Das kann man schon sagen.
Ja, total. Und wie du vorhin schon sagtest, ne, also dieses Spiel hat in diesem Ludum Dare, also Thema Evolution, den Wettbewerb auch gewonnen. Und wurde dann über 300.000 Mal von der Webseite heruntergeladen. Ich glaube, dass auch dieser Erfolg hat sie dann auch darin bestärkt, zu sagen, das ist vielleicht ein Thema, also das könnten wir noch ausbauen oder wir könnten eine kommerzielle Version von erstellen und mal schauen, was dann passiert. Das haben sie dann eben auch gemacht, haben Ressourcen zusammengezogen, 3-4 Monate an dem Spiel noch gearbeitet und das poliert, wie man so schön sagt. Und bis heute hat es dann über 1,5 Millionen Verkäufe schon gehabt.
Gar nicht schlecht im Wesentlichen für 48 Stunden plus 3 Monate Arbeit. Also
das ist ein guter Stundenlohn.
Die Idee ist ja tatsächlich auch genial. Ich weiß gar nicht, ob es sowas schon mal in der Art gab, dass du quasi in einem Spiel die Videospielgeschichte der Action-Adventures oder RPGs sozusagen erfährst. Also auch optisch, soundmäßig, naja, storymäßig, das hat vielleicht nicht so ganz geklappt. Das war aber vielleicht nicht so ihr Ansinnen. Aber es ist schon eine ziemlich einmalige Geschichte, grundsätzlich. Die Idee finde ich also wirklich genial. Und das hat mich auch direkt bekommen, als ich die ersten Screenshots gesehen habe. Empfohlen hat mir das eigentlich damals. Unser IT-Fachmann in der Firma, in der ich damals war, ja, der wusste, dass ich ja ein Hardcore-Retro-Nerd bin. Der meinte, du, ich habe da jetzt ein Spiel runtergeladen und gespielt. Das ist eigentlich genau dein Ding. Er hat mir das so ein bisschen beschrieben. Und dann dachte ich mir, ja, okay, cool. Und dann habe ich es aber trotzdem so lange nicht gespielt, bis eben jetzt vor kurzem.
Mhm.
Und mir gefällt halt so ein bisschen, dass du von den 8-Bit-Anfängen quasi dich hochlevelst, mehr oder weniger bis zur, sagen wir mal, N64-Ära. Damit würde ich jetzt am ehesten das vergleichen, was man da am Ende so sieht.
Ja, du hast es schon gesagt, das ist halt genial und das ist das passende Wort, weil das hätte man irgendwie erfinden müssen. Und tatsächlich, man hat in vielen Spielen hat man eine Hommage an andere Spiele, man erkennt manche Dinge wieder, aber dass man so konsequent quasi die Geschichte der Action-Adventures oder Computerrollenspiele in einem Spiel sozusagen thematisiert, das habe ich auch noch nie erlebt und mich fast darüber gewundert, als ich das dann gespielt habe, nach dem Motto, das ist ja so genial, warum ist man nicht früher darauf gekommen?
Definitiv. Also die Idee an sich fand ich auch spitze. Und dann, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe dann angefangen, dieses Spiel zu spielen. Und ich habe am Anfang dann ein bisschen gemerkt, okay, das ist ja ganz nett so, wie das gemacht ist. Also du läufst rum, findest quasi Truhen und mit jeder Truhe datest du sozusagen dein System so ein bisschen ab. Du kriegst irgendwie, kannst dich nicht nur rechts bewegen, sondern auch nach links, nach unten. Es gibt nicht nur einfachen Bildwechsel, sondern dann auch ein bisschen smoothes Scrolling. Und was nicht alles da noch dazu kommt, ja, das ist alles toll. Ein bisschen schmunzeln musste ich, als du dann in irgendeiner Kiste endlich auch eine Story entdeckst, die es bis dahin ja offenbar nicht gab. Auch irgendwie ja, das ganz stimmt. Putzig. Mhm. Aber was krass ist halt, dass es auch wirklich Schlag auf Schlag geht. Ne? Also dieses Spiel lässt dir gerade am Anfang nicht so wirklich Zeit, irgendwie so ein bisschen das Ganze zu genießen. Und gerade für mich als 8-Bit-Fan ist es so, dass das eigentliche Spiel überhaupt nicht in 8-Bit stattfindet und auch nur zum Teil in 16-Bit, sondern eigentlich erst in dieser Polygon-Ära sich so wirklich entfaltet. Aber fängt eigentlich erst im 16-Bit-Zeitalter an, mehr oder weniger. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil dadurch geht mir ein bisschen verloren von dem, was ich mir gewünscht habe, sozusagen. Also am Anfang erinnert es dich ja eindeutig an dieses Gameboy-Zelda. Mhm. Aber du kannst nicht wirklich was machen. Also du hast dein Schwert, irgendwann klopfst du dann diese Oktopus-Jungs da im Wald platt. Wunderbar. Aber irgendwie ist es noch nicht wirklich, es ist so ein, du willst eigentlich in diesem Stadium nicht verharren, du willst weiterkommen und du willst ja sehen, wo sich das hinentwickelt, was noch kommt. Das ist natürlich der große Clou des Spiels einerseits. Andererseits wird dadurch verhindert, dass du bestimmte Etappen genießen kannst, sondern du bist dann wirklich eigentlich erst im Spiel angekommen, wenn du in dieser Polygon-Ära auch angekommen bist. So ging es mir zumindest.
Das stimmt, ja. Das bedeutet, dass das Spiel wahrscheinlich am Anfang dir etwas suggeriert hat, was es dann doch nicht war, ne? Es klingt für mich zumindest ein bisschen so.
Ja, also ich hatte mir vom Anfang auch ein bisschen mehr erwartet, vielleicht auch zu Unrecht, aber ich habe es jedenfalls so erlebt.
Das stimmt, also gut. Wie war das bei mir? Als ich das Spiel anfing zu spielen, habe ich erstmal gedacht, oh danke, das holt mich ja genau da ab, wo ich auch herkomme. Also gerade die ersten Spielszenen, die du erwähnt hast vorhin schon, monochrom und dass man sich nur nach links und rechts bewegen kann, das hat mich so ein bisschen an die ganz frühen Spiele erinnert, die an quasi fast schon LCD und die ersten PC-Spiele und auch diese lockere Ansprache, ne? Also nach dem Motto, ihr möchtet bestimmt sehen, wohin es geht, stimmt's? Da gibt's ja dann so Textboxen auch. Das finde ich aber trotzdem schon sehr charmant, weil es auch so das Interface so bestimmt am Anfang. Ne? Also ich kann ja überhaupt gar nichts tun. Und theoretisch war es ja auch so, dass frühe Computerspiele eben auch extrem limitiert waren in der Technik. Also ich hatte eben, wie gesagt, vielleicht nur die Möglichkeit, links, rechts und Knopf zu drücken. Und das spiegelt das Spiel hier auch halt wieder. Das ist natürlich klar eine bewusste Zeitreise. Ich habe am Anfang auch gar nicht so an eine Story gedacht. Ich habe erstmal so gedacht, okay, das Ding will mir erstmal zeigen, wie man hier technisch jetzt Computerspiele entwickelt hat. Das war so mein erster Eindruck. Ne? Da nimmt es einen natürlich so sprichwörtlich an der Hand oder führt einen quasi behutsam durch diese ersten Schritte der Geschichte sozusagen. Ne? Und ja, die Story ist ja eh etwas, wie soll ich sagen, auch wenn sie nachher sich entfaltet, ist ja trotzdem ein bisschen einfach, ne? Also es ist irgendeine eine böse, uralte Macht und sowas bedroht Evolandia, ne? Das ist halt so eine klassische Adventure-Geschichte, irgendwie, man muss das Land vom Bösen befreien und auf diesem Weg dahin Abenteuer durchleben und so weiter. Aber es hat mich trotzdem vom Anfang an gleich eigentlich gut abgeholt, finde ich, und auch gut mitgenommen. Und auf diese Lernkurve gehe ich auch vielleicht später nochmal ein. Aber ich fand diese Idee mit diesen Features, also zum Beispiel, guck mal, jetzt gibt's einen glatten Bildlauf auf einmal und man hat jetzt irgendwie Speicherpunkte auf einmal und das hat auch einen Impact und eine Bedeutung für die Computerspiele gehabt. Das sagt einem das Spiel ja so richtig direkt ins Gesicht. Ne? Das ist schon wirklich schön gemacht. Also man kann es quasi mit null Vorerfahrung auch spielen.
Auf jeden Fall, ja. Und es ist, wie du schon richtig sagst, diese Ebene ist auch wirklich die spannendere. Also es gibt, sagen wir mal, zwei Ebenen, die das Spiel hat, wie es mit dem Spieler spricht. Die eine ist halt die Story, die du irgendwann freischaltest und die ja dann auch relativ einfach ist. Held rettet die Welt, indem man den Zauberer besiegt. Ja, gut, okay. Und das ist das. Und die andere Ebene ist halt wirklich diese kleine Box, die dir immer sagt, ach guck mal, jetzt gibt's auch Mode 7. Das kennst du doch vom Super Nintendo. Ist das nicht geil gewesen? Und ja, das ist schon cool. Und das ist auch irgendwie der witzigere Ansatz. Denn witzigerweise ist die eigentliche Story so blass, dass sie bei mir immer ausgelöst hat, ja, also ich weiß, was mir das Spiel damit vermitteln will und ich weiß, worauf es alles anspielt, aber dann wünschte ich mir doch irgendwie wieder, dass ich direkt auch Zelda spiele oder endlich mal Final Fantasy VII, das ich bis heute nicht gespielt habe, anspiele oder was auch immer, ja.
Ah, okay.
Also das hat diese Story bei mir ausgelöst.
Ah, interessant. Also ich habe die Story eigentlich überhaupt nicht ernst genommen. Oder sagen wir so, ich habe ihr kein Gewicht beigemessen. Ich hatte von vornherein das Gefühl, das Spiel will mir eigentlich die technische Evolution zeigen und will mich quasi durch diese Evolution führen. Und ja, du hast vollkommen recht, das sind auch die Stärken des Spiels. Ja. Ne? Also da macht das wirklich Sinn. Also ich habe gerade so eine Anekdote aus dem Spiel in Erinnerung jetzt. Im ersten Dorf, Papunica, da gibt's die Möglichkeit, zum ersten Mal Secrets, also so Geheimnisse in dem Spiel zu entdecken. Da gibt's einen Brunnen. In diesen Brunnen kann man reingehen. Muss man auch irgendwie, um da vorzukommen. Und in dem Brunnen gibt es so einen Samen, also einen Pflanzensamen. Und den kann ich halt essen. Und auf einmal wächst meine Spielfigur. Mhm. Ja, so wie bei einem klassischen Mario, ne? Also der ist ja auch mal klein, ist da halt irgendwie sowas und dann wird halt groß. Und das fand ich interessant, diese Metapher in der Metapher in dem Moment, weil das Spiel an sich ja schon quasi Evolution darstellt und hier werde ich als Spieler auch nochmal so, wachse ich als Spieler sozusagen auch nochmal an der Evolution. Und das sind so die Momente des Spiels, wo es eigentlich klar sagt, was es will, ne? Es will eigentlich dir zeigen, guck mal die Mechanik, guck mal die Features, guck mal die Funktionen. Das sind halt die Dinge, die ich dir zeigen will. Und gleichzeitig spielt es eben mit seinen Vorbildern, ne? Also The Legend of Zelda, Final Fantasy, Dragon Quest und auch später Diablo. Das merkt man auch dann im weiteren Verlauf, also dass da mal wieder so Ansätze drin sind, wo es andere Spiele auch quasi aus der Epoche, aus ähnlichen Epochen dann zitieren möchte.
Mhm. Ja, definitiv. Ich habe was gefunden, ein Zitat von Sebastian Vidal, der ja zu den Mitgründern neben Canassé gehört, von Shiro Games. Und das fand ich ganz interessant, weil ich finde, das bringt eigentlich den Kern des Spiels für mich ganz gut auf den Punkt. Und zwar hat er nämlich gesagt, es war, als ob man mehrere kleine Spiele mit nur ganz wenig Content daran entwickelt hat, zu dieser Entwicklung von eben Evoland. Ja.
Ja.
Und genau so ist es. Ne? Du hast ja diese ganzen Abschnitte, die 8-Bit-Welt, 16-Bit-Welt, 32-Bit, 64-Bit und so weiter, die sind alle für sich genommen sehr simpel und das führt auch dazu, dass das große Ganze irgendwie nicht komplexer wird. Man merkt im Spiel schon an, dass es eben diese abschnittsweise Programmierung erfahren hat. Eigentlich merkt man selbst im fertigen Spiel noch an, dass es ganz ursprünglich mal in sehr kurzer Zeit entwickelt wurde.
Ja. Das stimmt, auf jeden Fall, das ist richtig. Das sind alles kleine Spiele sozusagen oder kleine Abschnitte, die programmiert worden sind und die man dann aneinander gefügt hat und das stimmt, ja. Und man hat auch mehr in das Polishing natürlich im hinteren Teil des Spiels investiert als vorne. Das kann man auch deutlich sehen, ne? Dass da so ein gewisses Ungleichgewicht ist da drin.
Das stimmt, wahrscheinlich, weil man auch zu Recht davon ausgegangen ist, wahrscheinlich werden die Spieler sich länger in diesem Teil des Spiels bewegen wollen, tendenziell auch als im ersten. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die Entwickler selber, wenn sie vielleicht auch nette Erinnerungen an die 8-Bit-Welt haben, sich aber tendenziell doch eher schon im 16-Bit-Zeitalter rumgetrieben haben und auch alles danach sehr, sehr intensiv mitgenommen haben, ja. Also das spiegelt das Spiel, glaube ich, auch wieder. Müsste man aber vielleicht noch mal prüfen. Ich weiß nicht, ob du da mal reingeschaut hast, was die Jungs denn so am liebsten gespielt haben eigentlich.
Nee, habe ich nicht wirklich herausgefunden, muss ich sagen. Also das konnte ich nicht nachlesen bisher.
Ja, ich habe es auch nicht gefunden, aber meine Wette wäre, es ist genau so. Ja? Also 8-Bit hat sie vielleicht mal in Kindertagen irgendwie kurzfristig interessiert, aber so langfristig haben sie daraus nicht wirklich was mitgenommen.
Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Obwohl Evoland auch ähnlich auch wie die Vorbilder sozusagen. Also ich habe zum Beispiel in irgendwelchen Häusern Bücherregale, da kann man dann mal gehen. Und eins der ersten Bücher, das ich gefunden habe, das hieß Mein Krampf von A. Zephyros oder Zephyros. Zephyros ist ja quasi der Antagonist des Spiels. Und Mein Krampf und A. Also das war schon ziemlich eindeutig. Das wird dann auch kommentiert mit, klingt nicht besonders unterhaltsam. Ja. Oder dort stehen auch Bücher von den Village People, ja, also angelehnt an die US-amerikanische Disco-Band der 70er und so. Also überall gibt es so kleine humoristische Einlagen, die es zum Beispiel auch in anderen JRPGs gibt, die dann mit den Worten so spielen. Ich weiß nicht, wenn man mal so ein Animal Crossing heute spielt zum Beispiel, da ist ja auch eine Menge Humor drin und das haben sie eben auch hier in ihrem Rollenspiel Stil sozusagen eingebunden. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, irgendwo habe ich noch was von Shigeru Miyamoto gefunden auch. Also ja, das ist schon irgendwie ganz unterhaltsam und ehrlicherweise hat das auch Spaß gemacht, immer den Häusern so ein bisschen zu gucken, was da so für Bücher rumliegen. Das ist schon,
ja, genau.
Das ist witzig, ja. Einfach.
Genau. Also ich bin zum Beispiel jetzt ich war nie ein großer Rollenspieler. Ich habe Rollenspiele natürlich gespielt, aber es ist nie eine Leidenschaft geworden und ich bin da auch nie komplett auf den Zug aufgesprungen, würde ich sagen. Für Menschen wie mich oder auch Menschen, die mit Rollenspielen gar keine Erfahrung haben, ist auch ein schönes Spiel, weil man eben auch an die Rollenspielmechaniken sehr, sehr lang geführt wird in dem Spiel. Mit der Einführung des zweiten Charakters, also Kairis, zum Beispiel wird die Story ja erweitert und man muss einen Kristall auf einmal finden und man hat eben diese zweite Figur, die Eigenschaften besitzt und mit der man dann ja auch kämpfen muss, dann später in dem 3D-Modus vor allen Dingen. Ich hatte da die Erfahrung und das war ganz interessant, als das Spiel in diesen 16-Bit-HD-3D-Modus dann später wechselte, da war ich, vielleicht wie du vorhin schon so ein bisschen angedeutet, war ich ein bisschen enttäuscht eigentlich, weil komischerweise fühlte ich mich in dieser pixeligen Welt viel wohler als in dieser polierten Welt.
Ja.
Ganz interessante Entdeckung für mich persönlich gewesen während des Spiels. Denn später ist es ja so, dass man auch zwischen diesen Welten, diesen technischen Welten wechseln muss im Spiel, um bestimmte Spielmechaniken zu befriedigen, also um weiterzukommen im Spiel. Und dann hat man dieses HD und dann geht man wieder zurück in die 8-Bit-Welt. Und in der 8-Bit-Welt habe ich mich irgendwie immer wohler gefühlt. Ich weiß nicht, ob es an meinem persönlichen Baujahr liegt, aber das war für mich irgendwie befriedigender.
Ja, kann ich gut verstehen. Geht mir auch so.
Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Als man dann in die Noria-Mine kommt, die Noria-Mine ist ja relativ zentrale Spielsequenz. Übrigens auch angelehnt an Herr der Ringe, ne? An Moria, denke ich mal.
Ja, ziemlich eindeutig.
Ziemlich eindeutig, ne? Da wird halt der Schwierigkeitsgrad und die Komplexität ein bisschen erhöht. Und da bin ich auch zum ersten Mal gestorben, ne? Da muss man halt irgendwie so Druckplatten auslösen und Entscheidungen treffen. Gehe ich jetzt links oder rechts und sowas? Da wurde es dann schon ein bisschen anspruchsvoller, sage ich mal. Da hat man auch ein paar Leben gelassen. War das bei dir auch so, oder?
Ja, tatsächlich. Gerade so Puzzle-Elemente sind eigentlich nicht so meins, beziehungsweise ich war eigentlich auch nie. Also Rollenspiele haben mir schon immer Spaß gemacht, aber so JRPGs, und das hier geht ja ein bisschen in Richtung JRPG, also ist natürlich keins, weil es dafür auch zu simpel ist, aber hat so bestimmte Elemente und das hat mir nie so richtig gefallen. Womit ich immer ein Problem hatte bei Rollenspielen dieser Art, waren dann rundenbasierte Kämpfe. Und das wird ja hier auch eingeführt sozusagen und bleibt ja dann auch irgendwie dabei, auch wenn es auf einer sehr einfachen, wie du schon gesagt hast, sehr einsteigerfreundlichen Ebene ist. Also eigentlich kannst du ja nur auswählen, welchem Monster du auf die Nüsse hauen willst und dann kannst du noch einen Trank schlucken und dann deine Level-Abschnittsgefährtin irgendwie pflegen und dann machst du es. Ja, also mehr ist ja da gar nicht zu tun. Das war irgendwie ganz nett. Aber ja, tatsächlich, in den Minen wird es ein bisschen anstrengender, aber vor allem halt auch wegen dieser Puzzle. Und das ist aber auch was vielleicht gar nicht so sehr, weil es unbedingt an sich kompliziert werde, sondern ich muss da immer die Augen rollen bei so Puzzle-Elementen, weil ich mir immer denke, boah, ja, ist ja gut. Hättet ihr nicht in irgend so ein blödes Fledermaus-Riesenvieh hinmachen können, auf das ich kloppen muss oder so, weil diese Elemente passen für mich nicht. Aber wie gesagt, das liegt daran, dass so JRPGs und so nicht unbedingt meins sind.
Ja, das stimmt. Was ich auch interessant war, ist, dass man in diesem Dorf, wo man nachher da reingeht, um quasi dann die Geschichte vorzuschreiben, erst an der Stelle sozusagen das Spiel personalisieren kann. Also da wird man dann aufgefordert, irgendwie einen Namen einzugeben oder man kann einen Namen eingeben für seinen Held. Und das kommt relativ spät im Spiel. Also normalerweise würde man erwarten, dass es am Anfang passiert. Aber das kommt einfach so mittendrin. Das fand ich ganz interessant. Das haben sie also irgendwie noch reinprogrammiert sozusagen oder war vielleicht nicht von vornherein vorgesehen. Ja, und wie gesagt, in diesem Heiliger Hain hieß, glaube ich, der Level, da muss man dann immer wechseln zwischen 16-Bit oder 8-Bit und HD, 3D, indem man da mit so brennenden Pfeilen rumschießt und irgendwelche Bäume wegbrennt, weil man das in der anderen quasi Spielepoche technisch nicht machen kann. Fand ich ganz interessant, die Idee, dass man so diese beiden Darstellungen quasi integriert und dass man da so fließend zwischen wechseln kann. Das habe ich auch noch bei keinem anderen Spiel gesehen.
Das ist eine schöne Sache. Ja, es gibt, glaube ich, Spiele, die damit auch so ein bisschen spielen, aber nicht als notwendiger Teil der Spielmechanik, wie es hier ja auch gemacht ist. Trotzdem ist es aber, also ich habe mich auch gefreut über die Stelle, super, weil ich mich die ganze Zeit nämlich schon gefragt habe, Mensch, das ist so eine geile Idee. Wann verbinden die das denn mal mit irgendwas im Spiel? Und das ist ja dann gegeben immerhin, weil ansonsten spielt nämlich diese ganze Evolution und dieses Hin- und Hergeswitche für die Story zumindest überhaupt gar keine Rolle. Es wird auch gar nicht erwähnt oder aufgenommen in irgendeiner Form. Es scheint für alle selbstverständlich zu sein, dass man mal so ein 2D-Männchen ist und mal ein Polygon. Ich finde, da hätte man auch irgendwie mehr draus machen können, weil da steckt ja auch ein bisschen mehr drin. Auch vielleicht im Polishing dann. Ich sage nicht, dass man natürlich das in dieser 48 Stunden schnell gedrechselten Version irgendwie hätte reinfriemeln müssen, aber in der finalen sozusagen Verkaufsversion hätte ich mir das schon ab irgendeiner Stelle dann gewünscht, ne, dass man da irgendwie ein bisschen mehr mitspielt und da ein bisschen mehr Tiefe und Sinn der Sache auch gibt im Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Das war, glaube ich, kein Designziel. Die Story haben sie wirklich mit grober Wolle gestrickt. Ne? Das ist also irgendwie nochmal schnell dazu gemacht worden, aber das war jetzt, glaube ich, kein wirkliches Ziel. Mhm. Wenn man dann also relativ spät im Spiel nachher ist, dann kommt man ja mehr in so einen Diablo-Style. Und da wird das Kampfsystem auch deutlich erweitert. Da hat man so richtige Collectibles und dann gibt's auch sowas wie Multikill und Godlike und sowas. Da ist schon ein bisschen mehr los auf dem Bildschirm und da fühlt man sich dann auch, glaube ich, eher in der Moderne. Da werden auch wahrscheinlich jüngere Spieler dann sagen, oh ja, alles klar, das kenne ich, das kommt mir bekannt vor und da komme ich auch sofort mit klar. Da ist auch so ein gewisser Flow im Spiel. Das Inventory ist deutlich erweitert und sowas. Ne? Aber das kommt dann so im letzten Viertel des Spiels. Ne? Ja, der Endkampf, also fand ich jetzt auch irgendwie gut, ziemlich anstrengend fand ich den eigentlich, weil er so wiederholend ist. Also hat nicht wirklich viel Spaß gemacht, kann man sagen. Also ging es mir auf jeden Fall.
Ja, war ziemlich uninspiriert, ehrlicherweise.
Genau, das war nur noch so ein Abarbeiten oder Gegenarbeiten gegen den Antagonisten sozusagen. Zum Glück hat dann Sephiroth, also der Bösewicht, was gesagt, nämlich dass er eigentlich auch kein ganz Böser ist, weil sein Volk auch irgendwie aufgrund ihrer Hörner vernichtet worden ist und er wollte sich halt an den Lebenden rächen. Ne? Aber man hat im Grunde sein Volk halt irgendwie dezimiert und das gibt ihm so einen gewissen menschlichen Zug, sodass man die Story an der Stelle nochmal ganz kurz entschuldigen darf. Okay, Abschluss, ne? Das war's dann auch. War okay. War jetzt keine würdige Geschichte, aber ich war dann am Ende tatsächlich auch froh, dass das Spiel, also dass ich dann durch war. Da hat es einfach nicht mehr so viel geliefert, ne? Weil, wie gesagt, da gibt es keine große Auflösung im Sinne der Geschichte.
Ganz genau, ja. Das Spiel hat sich für mich mindestens ab der Hälfte auch relativ gezogen irgendwann. Mhm. Schon allein diese, du hast ja dann irgendwann diese Landkarte, auf der du dich bewegst und wo du dann Zufallsgegner triffst.
Ja.
Du niedermetzelst, dafür kriegst du halt Kohle, die du natürlich brauchst und so.
Genau. So.
Ist alles schön und gut, aber auch irgendwie nervig. Also klar, ja, auch das ist Teil der Action-Adventure-RPG-Geschichte. Das gab's alles, aber das hat damals schon keinen Spaß gemacht, so richtig.
Mhm.
Ist auch nicht wirklich besser geworden. Also, weiß ich nicht. Also das ist eines der Elemente, das mich so ein bisschen genervt hat.
Ja, das sind so diese klassisch wiederholenden Spielelemente, die dann irgendwann auf den Keks gehen. Ne? Und alle 2 Minuten, bang, kommt dann so ein Kampf. Ne? Und wie du schon beschrieben hast vorhin, man kann da ja nicht viel machen. Also du sagst nur, okay, der oder der und was soll ich tun? Und dann rollt der Würfel. Ne? Dann hast du entweder oder Punkte und das war's dann eben auch schon. Ne? Ich glaube, es ist einfach so das Ziel gewesen, eine flache Lernkurve zu bieten, ne? Und die Spieler wirklich bei Null abzuholen. Und ja, man merkt natürlich auch, dass das in 48 Stunden designt ist.
Ja, definitiv. Was aber wiederum ganz cool war in diesen Kämpfen vor allem auch, musste ich mehrmals schmunzeln über den ein oder anderen Gegner. Du hast ja sicher auch gesehen, diese Zumbas zum Beispiel hießen diese pilzartigen Viecher, die doch sehr an Goombas erinnern. Oder auch geil fand ich diese Riesen, das sieht eigentlich aus wie eine Hornisse, eine Biene ist es nicht, aber hieß irgendwie Apydia. Da musste ich sofort an den Amiga-Shooter denken. Also das war schon irgendwie, das war so ganz geil. Das hat mir schon gefallen.
Das stimmt. Was auch ganz gut passte trotzdem zu dem Spiel, fand ich, war die Musik. Die hat eben auch eine ganz klassische rollenspielartige reduzierte Musik gehabt, die mir persönlich nie groß auf den Keks ging. Also hat sich sehr im Hintergrund gehalten.
Also die hat gut gepasst. Sie ist jetzt natürlich nicht genial, aber sie hat gut gepasst, weil sie eben, wie du sagst, nicht genervt hat, auch wenn sie sich wiederholt hat und vor allem das Motiv sicher auch witzig gemacht natürlich. 8-Bit, einmal mit 8-Bit-Sound, einmal mit 16-Bit-Sound, wobei der 16-Bit-Sound schon, als man ihn freigeschaltet hatte, ziemlich 32-bittig klang. Also da wollten sie den Leuten dann vielleicht auch ein bisschen mehr geben, als, eigentlich nötig gewesen wäre. Aber das war schon ganz nett. Ich habe mal geguckt, wer die Musik gemacht hat. Camille Schöll. Aber ich habe nichts Weltbewegendes. Für den zweiten Teil hat er dann nochmal auch die Musik gemacht. Aber ansonsten war der ziemlich ruhig. Man findet nicht so viel über diesen Künstler.
Okay. Ja, das stimmt. Wie du eben schon sagtest, also die Musik, ne? Also sie wechselt dann ja auch von der 8-Bit zur HD-Version und wird dann orchestral auf einmal und modern. Und man kann das eben auch bei dem Wechsel, dem Heiligen Hain, dann hören, ne? Wechselt die quasi die technische Epoche und bang, hast du dieses Orchestrale. Fand ich auch ganz niedlich gemacht, dass sie das konsequent auch umgesetzt haben an der Stelle. Ja, es gab einen zweiten Teil, also den kenne ich nicht. Und es gibt auch noch eine Legendary Edition, die vermutlich dann, da ist der erste Teil wahrscheinlich genau der gleiche, den wir gespielt haben, nehme ich an.
Ja, würde ich mal von ausgehen, ja. Den zweiten Teil habe ich auch nicht gespielt, der sagt mir auch nichts. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich werde ihn wohl auch nicht spielen.
Hatte ich auch nicht vor, ehrlich gesagt. Also ich habe es jetzt verstanden, das Konzept, und ich denke, das muss ich mir jetzt nicht nochmal geben. Also das war schon schön, aber für den zweiten Teil wird es bei mir nicht reichen, genau.
Ja, ja.
Da können wir nochmal kurz einen Bogen schlagen zu dem Studio nochmal. Die haben nämlich Evoland 2 dann 2015 gemacht. Das Originalspiel ist ja von 2013. Und nachfolgend dann 2017 ein Spiel, das heißt Northgard. Das ist auch wieder so ein rollenspielartiges Action-Ding. Und jetzt 2020 ist ganz neu noch rausgekommen, Darksburg. Und ich habe mal reingeschaut, die PR-Geschichten. Das ist nicht ähnlich, aber es ist alles ein bisschen im Action-Rollenspiel-Umfeld, sage ich mal. Und auch mal ein bisschen mit der nordischen Mythologie angehaucht und Mystik und sowas. Also wer sowas mag, der kann da gerne nochmal nachschauen. Also Darksburg zum Beispiel fand ich, sah auch sehr gut aus.
Ah, okay. Ja, Northgard hatte ich mal auf der Wishlist. Ich glaube, das gibt es auch für die Switch, aber das habe ich mir noch nicht näher angeschaut. Das wäre vielleicht was ich mir mal angucken würde.
Ja, würde mich persönlich auch mal interessieren, wie sozusagen das Studio sich hat, ne? Also jetzt mal im Vergleich, was haben Sie rausgeholt aus der Idee mit dem Studium? Aber ich finde Evoland trotzdem ist ein sehr schönes Spiel. Das ist liebevoll gestaltet und man kann es natürlich sofort als Hommage einordnen. Und ich würde es auch beschreiben, man könnte es nennen ein Lernspiel oder ein Lehrspiel auch vielleicht. Also man kann ohne Vorkenntnisse an die Computerspiele herangeführt werden. Und ich behaupte mal, dass man da sogar Leute hineinbringen würde, dann die sonst nicht so computerspielaffin sind.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das, was das Spiel ja interessant macht, diese kontinuierliche Metamorphose von einer Plattform zur nächsten, ist, glaube ich, was, genau, wie du schon sagst, auch vielleicht junge oder Spieler in so ein Spiel hineinziehen kann, die sich sonst nicht so mit der Materie beschäftigen. Aber vor allem wäre es natürlich wirklich schön, wenn diejenigen Spieler, die das spielen, auch wirklich ein Interesse hätten, dann nochmal auf die darin verwiesenen Spiele zurückzukommen. Denn das ist ja eigentlich das eigentlich Interessante. Wer also noch nicht mit Zelda in Berührung gekommen ist, aus welchen Gründen auch immer, oder mit Final Fantasy, sondern sich das Ding gibt und dann denkt, okay, worauf verweisen die denn da eigentlich? Das macht mich neugierig. Der landet ja eigentlich bei richtigen Perlen. Der merkt ja dann erst, dass er sozusagen nur so einen kleinen Teaser-Trailer gespielt hat von dem, was mal war. Das wäre natürlich eine feine Sache, wenn es so wäre. Wahrscheinlich war das auch das Ansinnen der Entwickler, weil man mehr ja auch nicht unterbringen kann in dem Spiel.
Ja, das stimmt. Das kann man auf jeden Fall auch als Liebeserklärung begreifen und auch als Anregung. Also sowohl mal Strategie, rundenbasierte Strategie spielen, Shooter und Puzzler, da ist ja alles drin im Spiel im Grunde. Und die Referenzen sind eigentlich ganz klar.
Ja, auf jeden Fall. Es ist so ein bisschen so ein digitales, begehbares, lebendiges Museum. Also abgespeckt natürlich, ohne irgendwelche richtig tollen Exponate, stattdessen mit irgendwelchen Nachbildungen, die mittelmäßig sind. Aber nichtsdestotrotz funktioniert es ja in sich.
Ganz gut. Das stimmt, das ist richtig. Also mir kam ein Satz in den Sinn, als ich dann war sozusagen mit dem Spiel, weil ich mir überlegt hatte, wie kann ich das zusammenfassen, was ich gerade erlebt habe. Und mein Satz war, das Spiel fügt eigentlich keinem Genre irgendwas hinzu, aber ergänzt halt so die Videospielhistorie um eine neue Idee. Nämlich quasi diese Idee, die technische Evolution der Computerspiele zusammenzufassen in einem Spiel. Das war so mein Fazit, ne? Also wie gesagt, es bringt nicht viel Neues, aber es bringt eine neue Idee hinzu, ne?
Ja, das stimmt. Und es ist natürlich aber dennoch auch nur ein Ausschnitt, denn es referenziert ja nicht oder referiert nicht wirklich auf referiert? Es bezieht sich nicht wirklich auf zum Beispiel die ersten Schritte auf dem Atari oder so, sondern es fängt ja wirklich mit dem Game Boy 1989 mehr oder weniger an. Adventure auf dem VCS, weiß ich nicht. Man hätte es ja auch wirklich so krude am Anfang machen können. Dann hätte man ja dennoch einen sehr schnellen Wandel auch irgendwie reinschreiben können. Das wäre ja auch gegangen. Aber sie haben sich ja bewusst dafür entschieden, in der Ära anzufangen, mit der vielleicht ja auch die Generation, die dieses Spiel jetzt zu sehen bekommt, eher noch was verbinden kann. Ja, wenn da wirklich jetzt nur Klötzchen und Dreiecke gewesen wären, hätten die wenigsten vielleicht ja auch länger als eine Minute durchgehalten. Wer weiß.
Ja, das stimmt. Hast du noch mal irgendwas herausgefunden, ob die Idee oder das Konzept vielleicht noch auf andere Genres werden sollte?
Nee, dazu habe ich nichts gefunden.
Ich nämlich auch nicht, aber das liegt natürlich auf der Hand, ne? Also jetzt quasi, man kann ja die gleiche Idee jetzt nochmal bringen für, keine Ahnung, 3D-Shooter oder Jump'n'Runs oder ganz andere Spielgenre, um sozusagen diese Kuh nochmal zu melken. Also das wäre ja eigentlich irgendwie opportun gewesen.
Ja, das stimmt. Es gibt Spiele, die kokettieren so ein bisschen mit diesem Wechsel von 2D zu 3D. Jetzt habe ich mir jüngst zum Beispiel auf der Switch so eine R-Type-Geschichte runtergeladen, R-Type 1 und 2. Und da kannst du quasi auf Knopfdruck zwischen so einer 3D-Render-Version von R-Type und dem Arcade-Original hin und her switchen. Aber willst du eigentlich auch nicht wirklich nutzen, weil es das Spiel verkompliziert unnötig. Ja,
ja, das stimmt.
So ein bisschen, es lenkt dich halt auch so ein bisschen ab. Also bei einem Shooter ist das tatsächlich schwierig. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie so eine Evolution des Shooters aussehen würde. Ginge schon, ja, ließe sich wohl machen. Fände ich sogar eigentlich ganz geil, ehrlicherweise. Fängt irgendwie mit, weiß ich nicht, so Space Invaders so ein bisschen ruckelig an und arbeitet sich dann so einem Ikaruga-Bullet-Hell-Ding auf. Warum nicht?
Ja, das war auch, da hatte ich auch schon drüber nachgedacht, könnte ich mir auch gut vorstellen eigentlich. Aber ich vermute mal, dass das auch für die Entwickler an sich nicht so reizvoll ist. Das ist ja, wie gesagt, eigentlich eine Wiederholung der Dinge und ein Zusammenfügen der Dinge und bietet ja eigentlich wenig kreativen Freiraum.
Das stimmt. Witzig wäre es oder interessant wäre es aus meiner Sicht vor allem dann, wenn es dann nochmal gemacht werden würde, für welches Genre auch immer, aber wenn man dann es schaffen würde, die Story und diesen metamorphorischen Charakter irgendwie zu verbinden, das wäre natürlich irgendwie geil, weil es dann irgendwie auch ein Gewicht bekommt über das gimmickartige Museale hinaus. Aber ja, sind wir mal ehrlich, wird wahrscheinlich nicht passieren, da weder du noch ich programmieren können. Schade.
Ja. Nicht ausreichend auf jeden Fall, ja, denke ich.
Ja, also nicht, genau, für ein Spiel wird es nicht reichen, fürchte ich.
Genau, aber abschließend würde ich schon sagen, also kann man spielen, würde ich auch durchaus Menschen ans Herz legen, das mal zu spielen. Das haben sie wirklich liebevoll gestaltet und das ist schön gemacht. Und auch wenn es jetzt im Vergleich zu großen anderen Spielen nicht standhalten kann wahrscheinlich, ist allein schon die Idee es wert, einmal angeschaut zu werden. Und ich habe auch meine Kinder mal drüber schauen lassen. Die fanden es total schön. Also die haben sich natürlich sofort wiedergefunden. Die kennen auch schon 8-Bit-Spiele und die sind damit sehr gut klargekommen. Und die fanden es auch natürlich motivierender als ich, weil für die noch viel, viel Neues dabei war. Und das Spiel gibt sich schon Mühe auf seine Art. Das ist auf jeden Fall schön gemacht und liebevoll gestaltet.
Ja, kann ich unterschreiben. Also man kann es empfehlen, dass man sich das anschaut. Es ist ja auch durchspielbar in einer humanen Zeit. Du kannst es ein paar Stunden, hast es ja mehr oder weniger durch. Es ist jetzt auch nicht so ultra schwer. Von daher, ja, lohnt sich schon, da mal einen Blick drauf zu werfen. Wenn man es nicht durchspielt, ist auch nicht so schlimm, wenn man ja weiß, worauf man achten muss. Aber dass man es zumindest mal gesehen hat und erlebt hat, das sollte man schon gemacht haben.
Das finde ich auch. Ja, Boris, so viel mehr habe ich auch nicht zu sagen zu dem Spiel.
Ja, mehr kann ich auch nicht sagen. Ich kann nur sagen, zweites Date würde ich mir nicht geben. Evolent.
Nee,
also Evolent 2 ist eben, wie wir schon gesagt haben, nicht auf der Liste. Dieses jetzt habe ich gesehen, okay, war schön, aber das war es dann auch, werde ich in Erinnerung behalten, ja, wohlwollend.
Genau.
Ab zum nächsten, ja.
Okay, super, alles klar. Dann?
Ja, Mensch, André, schön war es gewesen. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder oder hören.
Genau, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich.
Ich mich auch.
Bis dann, Boris.
Bis dann, André. Hau rein. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war ein Podcast über Videospiele. Blind Date Gamer mit Boris Kretzinger und André Eimann. Spielen wie beim ersten Mal.